Und ich bitte jetzt Dr. Judith Park, sie kommt aus Frankfurt am Main, ja, zu einigen Grundzügen der Revolution in Hessen. Ja, kommen Sie nach vorn.
Ich gehe hier.
Ah, na Ingo, du setzt dich aber nicht zu weit weg. Ne? Na gut, da ist aber noch ein Platz.
Dann kannst du hierher kommen.
Ja, dann rück du mal, damit wir hier eine bunte Reihe haben.
So.
Kommen Sie her, kommen Sie. Hier liegen wir am
Ja,
das ist egal.
Ja.
Ja, das ist das Ganze noch. So. Und da haben Sie auch ein Mikro. Ja, Frau Park ist auch Autorin eines umfangreichen Buches. Da können Sie vielleicht selber noch was dazu sagen.
Ja, also ich bin eigentlich Ungarin geboren, das werden Sie an meinem harten Akzent immer wieder hören, lebe aber seit 1974 in der Bundesrepublik und arbeitete in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, oder noch länger, über Dokumentenausgabe der Arbeiterbewegung in einer Reihe der Rote Nürnberg, erschien noch in den 80er Jahren, Revolution und Konterrevolution, das waren reine Dokumente. Dann in zwei Bänden Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre die Frankfurter Arbeiterbewegung in Dokumenten. Das waren aber nicht nur Dokumente, sondern auch halt Geschichte. Das habe ich mit einem Kollegen zusammen, der hat teilweise über die Novemberrevolution Franz Neuland geschrieben. Und jetzt als letzte vorige Herbst erschienen das Rote Hanau, das im Auftrag der Verwaltungsstelle der IG Metall in Hanau. Also deswegen wage ich mich darauf, einiges über die hessischen Verhältnisse zu sagen, wobei ich ganz, ganz näher mit Frankfurt und Hanau bekannt bin. Die anderen Sachen habe ich mir also angelesen. Das Terrain, worüber ich spreche, der heutige Hessen, der bestand vor dem Ersten Weltkrieg und bis, also eigentlich bis 1933 aus zwei Ländern, zwei deutschen Staaten. Also der eine war der sogenannte Großherzogtum Hessen, der spätere Volksstaat Hessen, und die andere der Provinz Hessen-Nassau aus Preußen. Also das erstreckte sich oben von Kassel bis unten, bis über den Rhein, die linksrheinische Provinz Rheinhessen, also mit dem Mittelpunkt Mainz. Dieses Gebiet spiegelt aus dem Gesichtspunkt der Arbeiterbewegung ganz verschiedene Facetten. Also das Großherzogtum Hessen hatte etwas weniger rigide Zugänge für die unteren Schichten zu politischen Vertretungen, als der Dreiklassenwahlrecht in Preußen war, sodass da relativ früh, schon von der Mitte der 80er Jahren an, möglich war, dass sozialdemokratische Vertreter zuerst Mitte der 80er Jahre Karl Ulrich in Darmstadt in den Landtag und dann ebenfalls er 92 nach Offenbach in die Stadtverordnetenversammlung. Und es war so, dass auch in den sehr vielen Gemeinden die Sozialdemokratie vertreten war und in zahlreichen sogar absolute Mehrheiten errungen hat. In den letzten Landtag 1908 waren fünf Abgeordnete. Das ist wichtig deswegen zu betrachten, weil diese Einbettung sozusagen in der halt großherzogtümliche Verwaltung hat doch mit der Zeit, also in diesem Kontext, bevor konnte hier der Reformismus ziemlich stark ausbreiten. Also dann, also in der Revolutionszeit, Karl Ulrich und Bernhard Adelung waren eigentlich die Hauptvertreter dieser Richtung. Aber zum Beispiel Albert Brzezinski, der halt nach Kassel gegangen ist, hat auch in Offenbach lange Zeit in der Gewerkschaften vertreten. Ein anderes größeres Gebiet, wo auch mit Reformismus zu tun haben, das ist diese Provinz Hessen-Nassau, diese preußische Provinz, hat sich in zwei Regierungsbezirke geteilt. Der nördliche war mit dem Mittelpunkt von Kassel, der Regierungsbezirk Kassel, und in diesem Bezirk, der stark von ländlichen Strukturen auch bestimmt war und eigentlich größte industrielle, so ein punktuelles Zentrum war Kassel, der sogar noch in seiner Umgebung auch viel Landwirtschaft hatte, keine so spezifische Ballungsraum wie im Süden, also in dem Regierungsbezirk Wiesbaden, Frankfurt, Main. Also dieser main-rheinische Ballungsraum um Frankfurt, das war eigentlich schon in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts ein Fokus der Arbeiterbewegung. Dieser Ballungsraum war stark industrialisiert, erstreckte sich also Frankfurt, dann an den Toren Frankfurt, Hanau, Offenbach bis Aschaffenburg, Darmstadt und dann auf der rheinhessischen Seite eher auch wieder im punktuellen Zentrum Mainz. In diesem Terrain lebte eigentlich 60% der Bevölkerung aus von diesem südlichen Regierungsbezirk. Und das war, ist interessant, wie die Revolution sich entwickelt hat. Die größte Stadt, um die 450.000 Einwohner, war Frankfurt. Alle anderen, also Mainz, Wiesbaden, nicht zu vergessen, Mainz, Wiesbaden und auch Kassel waren um die 140.000, 150.000. Und Offenbach, der eigentlich von dem außer Mainz in diesem Großherzogtum die industriell meist entwickelte Stadt war, direkt an den Toren Frankfurt, die hat etwas weniger, um die 70.000 Einwohner, als zum Beispiel Darmstadt, die halt die Regierungszentrum war.
Ja.
Jetzt wichtig ist auch noch, dass Kassel, weil er die dortige Arbeiterbewegung starke Ausstrahlung in große Teile dieser nördlichen Regierungsbezirks hatte, sodass der Gewerkschaftskartell zum Beispiel halt in der ganzen weiteren Umgebung Filialen hatte und die Arbeiterbewegung, der, wie ich erwähnt habe, in Albert Grzesinski und halt auch Philipp Scheidemann hervorragende Vertreter der Sozialdemokratie halt auch dann in den Reichstag und auf die Berliner politische Bühne schicken konnte. Während des Krieges gehörte dieses Gebiet unter dem stellvertretenden Generalkommandos, also den Militärbehörden, die halt über die öffentliche Lebensstand des 18. Armeekorps für die südlichen Teile auch bis Mainz, also diese ganze, und während im Norden die 11. Armeekommando halt beide Armeekommando zuständig war. Beide haben sich versucht, nach den Aktenlage und Zeitungsberichten, dort ansässigen führenden Sozialdemokraten so ein Konsens aufzubauen und versuchten, soweit die gemäßigt genug in der Kriegspolitik sich fügten, also mit seidenen Handschuhen die anzufassen. Die Entwicklung der Opposition in diesem Gebiet verlief auch unterschiedlich. Also Im Großherzogtum Hessen hat sich eine sehr schwache USPD-Bewegung ausgeprägt. Also zum Beispiel Offenbach kamen die Vertreter, die dann eigentlich die Hauptträger dieser Arbeiterradfahrerbund Solidarität waren, aus Sachsen meistens. In Kassel ist auch 17 die erste Ortsverwaltung entstanden, aber es ist oft charakteristisch, dass die Oppositionsgruppen in einer Umgebung, die sehr zurückhaltend und gemäßigt ist, selber auch den Konsens suchen und relativ zurückhaltend sind, wie das halt in beiden Fällen auch so zutrifft. Ganz anders lief die Entwicklung in dieser Rhein-Main-Region, wo da muss ich halt den Namen Robert Dissmann und Toni Sender erwähnen. Robert Dissmann war wo sowohl in der DMV, also in führender Stelle schon vor Anfang des 20. Jahrhunderts vertreten, also in Frankfurt, in Hanau, und dann wurde am Ende Bezirkssekretär der SPD. Und eigentlich von ersten Tag an konnte und wollte er die Burgfriedenspolitik nicht mittragen. Er hat sich sogar sich irregestellt und so von dem Frontstellung also entlastet. Die USPD entwickelte sich, und das ist halt das am stärksten in diesem relativ kleinen, aber mit einem sehr radikalen Arbeitertradition verfügenden Stadt Hanau. Also 1915 die Erklärung der Gewerkschafter, also Sozialdemokraten und Gewerkschafter gegen die Burgfriedenspolitik, die Liebknecht verfasst hat, von 54 Unterschriften in dem Agitationsbezirk Frankfurt, also das war der südliche stärkste Bezirk in dem Regierungsbezirk Wiesbaden, stammen 35 aus Hanau, 5 aus Frankfurt und dann 1 aus Wiesbaden und noch so vereinzelt 2 aus Höchst. Also Hanau war sozusagen der Mittelpunkt der USPD. Übrigens, so eine Massierung von der USPD wie in diesem Gebiet ist dann im Südwestbezirk nur noch Mannheim-Ludwigshafen zu sehen. Jetzt, die USPD hat auch in Frankfurt versucht, und von dem Sommer an gelang es ihnen auch, Vertrauensleutebasis auszubauen. In Hanau war es so, dass da eigentlich die noch SPD im 15 schon, ganz wichtig, also in dieser Wahlkreis Hanau-Gelnhausen-Orb hat sich am 3. August 1914 gegen die, also ein Beschluss gebracht gegen die Kriegskredite. Am anderen Tag hat die Reichstagfraktion die zugestimmt. Und im Februar 15 hat die dortige DMV-Mitgliederversammlung in einem Entschließung ganz stark die Burgfriedenspolitik anpasserische Stil und Inhalt der Metallarbeiterzeitung kritisiert. Und so dass also hier und noch etwas kommt hinzu, die Führer dieser Sozialdemokratie, die eigentlich nicht aus zugewanderten Leuten kam, wie nach der Revolution in vielen Gegenden wie halt Merseburg, Halle, sondern aus dem dortigen Sozialbewegung heraus, also diese Schule gegangen ist, die sind dann ganz früh von 15 an zum Spartakus gestoßen. Allerdings, man muss auch sehen, also in Gebieten, wo halt der Reformismus vorherrschend war, haben die dortige führende Personen, die Arbeiter natürlich auch Gesinnungsgenossen immer eingeladen zu Vorträgen, Versammlungen. In Hanau gingen Rosa Luxemburg und Paul Levy ein und aus kann man sagen, also in drei, also einmal war sogar Rosa Luxemburg ihr Vertreter in der SPD, ja, Parteikongress, ja. So dass bei Hanau ist ein Fall, also Spartakus wurde später von der Mercer Sozialdemokratie und auch von den Bürgerlichen sozusagen der Bedrohungskulisse der Gespensterrevolution aufgebaut und zahlreiche Unternehmungen von Freikorps und Reichswehr sind immer mit dem Ansatz, wir wollen Spartakus bekämpfen, gegen die Arbeitervorgänger. In Hanau war aber tatsächlich Spartakus im Mittelpunkt. So, jetzt würde ich aber doch so den Ablauf der Revolution kurz erstmal im Großherzogtum Hessen schildern, weil dieser Fall ist, ja, also ich kenne mich jetzt in anderen Gegenden nicht so aus, exemplarisch dafür, wie eigentlich so eine Sozialdemokratie versteht von, also eine revolutionäre Phase oder so die Zeit der revolutionären Eigengesetzlichkeit so zu beschränken, sodass es fast von einigen Wochen von den gängigen politischen Vertretungen wieder in anderen, also halt jetzt demokratisch gewählten Vertretungen kommt. In Darmstadt Darmstadt fing eigentlich die Revolution damit an, dass in der naheliegenden Griesheimer Kasernen die Soldatenräte in der Nacht vom 8. auf 9. Soldatenräte gebildet haben. Jetzt, an dem Nachmittag vorher war eine Sitzung der Großherzog, Oberbürgermeister und sozialdemokratischen Vertreter Heinrich Delp, der Baugewerkschaftsführer, darüber, noch vor dem diese Bewegung, dass wie man die Arbeiterschaft in ruhigen Bahnen lenken und halt so die entgegenkommenden Zeiten führen kann. Dann kam die Nachricht aus Griesheim, worauf hat sich das zerstoppte die Sitzung und Delp ging zu einer Vertrauensversammlung der SPD im Gewerkschaftshaus, was er schon vorher einberufen hat, hat aber versäumt in dieser Versammlung nur ein Wort über die Griesheimer Militärbewegung zu sagen. Also die ist dann nach Hause gegangen, ohne dass diese Leute, was davon damals war, es Telefon nicht, und vor allem haben nicht diese Leute die Telefonnachrichten bekommen. Dann ja, aber in dieser Nacht kamen andere Garnisonen aus Darmstadt schon auch in Bewegung und sie belagerten dann das neue Palais, wohin dann der Großherzog und sonstige Honorationen und Minister der vorherigen Regierung halt sich geflüchtet haben. Sie wollten den Großherzog verhaften. Delp ist dann in der Nacht zu diesen Soldaten gegangen und also geschickt gelang es ihm, die zu beruhigen, zurückzuhalten. Am nächsten Tag, am 9., dann wurde ein gemeinsames Soldatenrat gewählt und dann halt Arbeiterrat, dann war schon Gewerkschaft alles voll auf der Stelle. Und aber diesem Soldatenrat haben sie gleich DDP, also Fortschrittliche Volkspartei-Vertreter mit einbewählt. Das war das alles auf die breiteste Grundlage zu stellen. Dann kam Karl Ulrich hinzu noch am Nachmittag und der war halt der Großmeister und der Großherzog sozusagen der Arbeiterbewegung, der dann endgültig Pate gestanden ist bei diesem Arbeiter- und Soldatenratbildung. Und dieser Arbeiter- und Soldatenrat hat gleich der sozialdemokratischen Landtagsfraktion noch am 9. den Auftrag gegeben, dass sie eine revolutionäre Regierung gründen. So dass am 10. diese Verhandlungen schon aufgenommen haben. Jetzt dazu wollte ich noch unbedingt etwas vorlesen, weil das ist also am 10., das war dieser Sonntag, wo dann überall die Menschen halt in die Städte strömten und die Revolution annehmen und feiern wollten. Und Ulrich in seinen Erinnerungen schreibt er, dass halt es von diesen vielen Menschen Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ruhe droht hätte. Und das muss ich vorlesen. In dieser Situation trat ich an den Kommandeur der Soldaten heran und besprach mit ihm, was im Interesse der Volksmassen, die die Straßen belebten, getan werden könnte. Er wusste sofort Rat. Wir lassen Fliegeralarm schießen. Das wird die Straßen schnell säubern, meinte er. Ich stimmte dem Vorschlag zu und bald donnerten und krachten die Kanonen, dass uns in der Fraktionssitzung in der Kanzlei der Kammer die Ohren dröhnten. Die Wirkung trat unerwartet schnell ein. In kaum mehr als einer Viertelstunde waren die Straßen fast leer und die Gefahr für die Volksmassen war glücklich beseitigt. Also mit dem Kopfschütteln sollten wir uns zurückhalten, weil andere Regierungen haben das scharf geschossen. Das war immerhin hier nur Scheinschießen. Aber dann hat sich diese Regierung gebildet und da verschiedene, einen Moment. Ja, und dann dieses neue Staatsministerium bildete sich dann am 14. von zwei SPD, ein Fortschrittspartei und ein Zentrumspartei. Also so hat die Weimarer Koalition. Und die hat eigentlich also schon auch die Zuständigkeiten so aufgeteilt, dass der interne militärische Dinge den Soldatenräte zuständig sind, aber alle Fragen des zivilen Lebens unterstanden dem Ministerium. Also die Arbeiterräte blieben außen vor, obwohl sie noch vor dieser Bildung, also in Offenbach, konstituierte sich aus den Delegierten aus den verschiedenen Provinzen ein sogenannter hessischer Arbeiter- und Soldatenrat. Aber das Zentrum war eigentlich, der Kern war die Darmstädter Arbeiter- und Soldatenrat. Und diese, also es war dann in diesem Großherzogtum, dass die Arbeiter- und Soldatenräte im Dezember schon den Namen Volksräte angenommen haben, weil das halt auch so breiter Grundlage alles geschehen musste. Also dass der zentrale Volksrat protestierte aber, also leise noch am 18. Dezember dagegen, dass er, der Rat und nicht das Staatsministerium, die oberste Regierung, das Ministerium sei die oberste Regierung, also der Rat, das Ministerium lediglich die Exekutive sei, aber das verhalte halt ungehört. Und so kam es dann, dass am 26.01. Landtagswahlen ausgeschrieben worden sind, wo die SPD halt 31, also die meisten Mandate bekommen hat. Und im Februar wurde die Volkskammer dann, die verfassungsgebende Volkskammer eröffnet und vom Dezember an dann wurde halt das Volksstaat Hessen. Bernhard Adelung, der in Mainz die Vorgänge bewacht hat, muss man so sagen, wurde dann Staatspräsidenten gewählt. Zu Mainz es ist auffällig, dass in diesen Gebieten, also entweder es ganz kompromissvoll und gemäßigt vorging oder wo halt in Mainz kamen zum Beispiel aus Frankfurt Matrosen an am 8. und die haben die Bahnhofsbewachung entwaffnet und Garnisonen schlossen sich ihnen an. Und dann hat Adelung damals, da war also bekannt in Mainz, hat Bürgerwehr gebildet und mit den anderen Garnisonen, die halt dann irgendwie Erbe gearbeitet hat. Diese Matrosen, also die eigentlich die Revolution überall hingetragen, entwaffnet und nach Bingen abtransportieren lassen und dann auch ein Standgericht sozusagen eingerichtet, also die Gott sei Dank nicht zum Zuge kam, aber immerhin gegen Gewalt und Plünderung und Vergewaltigung. Also das stimmt auch eigentlich für Darmstadt so, die Anschläge, die Erklärungen, die ersten revolutionären Organe, die spannten gleich ein Schutzschirm der Angst über das Land. Also kein Schritt zu tun, weil dann der Allerschlimmste über uns hereinbrechen könnte. So viel zum, also in Offenbach ging es ähnlich vor, Arbeiter- und Soldatenrat mit bürgerlicher Beteiligung, und da wurde halt eine Volkswehr aufgestellt, vor allem aus Arbeitern, und dann hat überall natürlich unterordneten sich, also ordnungsgemäß dann die Verwaltungen diesen Räten. Allerdings in Offenbach zum Beispiel blieb das Rathaus unter der Kontrolle der dortigen sozialdemokratischen Stadtverordnetenfraktion, der mit 32 Sitzen die absolute Mehrheit hatte. So viel zum Großherzogtum Hessen. In diesem Zusammenhang muss ich noch eine Besonderheit für diese hessische Teil erwähnen. Also nach dem Waffenstillstand, 11. November, war publik geworden, dass halt der linksrheinische Teil französischen Truppen besetzt wird und auch rechtsrheinisch, also in 30 Kilometer Umfang gegenüber Mainz. Das bedeutete, dass Wiesbaden zum Beispiel besetzt worden ist, bis an Darmstadt hin an, Bad Homburg, Griesheim, Höchst, der hat ganz fast also an die Schwelle für Frankfurt. Und die Besetzung bedeutete, dass da die Arbeiter und erstmal die Soldatenräte sich auflösen musste und die französische Leitung hat nicht vorgehabt, mit den Arbeiterräten in Verhandlungen zu kommen, sondern nur die vorherige Behörden akzeptierte. Die 50 Kilometer Streifen in den Hanau, Frankfurt und Frankfurt-Offenbach, auch Darmstadt reingehörten, war die sogenannte neutrale Zone. In die neutrale Zone durfte kein Reichswehr sich aufhalten, beziehungsweise mit der Zeit, wenn die Reichswehr eindringen wollte, musste vorher in Mainz von der französischen Kommandantur Befehlshaber Erlaubnis dafür. Das ist deswegen wichtig, weil die Frankfurter Arbeiterrat konnte sich gewissermaßen auf dieser Grundlage auch relativ lange halten. Aber ich gehe jetzt doch zuerst zum Kassel, weil Kassel ist doch ein bisschen andere, also sagen wir eine burgfriedensfreundliche sozialdemokratische Führung und trotzdem eine etwas andere Entwicklung. Zu Kassel habe ich vorhin noch nicht erwähnt, also mit dem Antikriegsbewegung. Da war zwar nur ein schwaches USPD, aber Kassel war der einzige Ort, wo ein namhafter Januarstreik stattgefunden hat, über 10.000 Arbeiter. Obwohl, also da schwache USPD war, eine starke burgfriedenspolitische SPD, und trotzdem war eine riesige Munitionsfabrik, Waffenindustrie. Also die Anführer verwiesen darauf, dass sie eigentlich nicht von der USPD, sondern von den revolutionären Obleuten sozusagen Nachricht bekommen hätten. Und auch daraufhin dann den Aufstand organisiert hätten. Die haben dann die Berliner Forderungen vorgetragen und Grzesinski und die SPD, wie anderswo auch, sich also an die Spitze diese Bewegung gestellt und da hat diese Bewegung erstmal gebilligt. Jetzt, die Revolution in Kassel wurde halt auch durch Matrosen ausgelöst, die neuen vorgängige Garnison schließt sich an Land, geriet Militärgefängnis, gestürmt, Gefangene befreit. Also wie erstmal wurde ein provisorischer Arbeiter- und Soldatenrat gebildet und mit 3 MSPD, 2 USPD und 2 Soldaten. Dann dieser provisorische Volksarbeiterrat, das ist wichtiger Zug, am 9. schon in der Volksversammlung wurde als ein Zentralarbeiterrat, sozusagen als Zentralarbeiter- und Soldatenrat für das ganze Gebiet des 11. Armeekorps Generalkommando und für die ganze Regierungsbezirk Kassel und das, also gestempelt oder. Und das wurde dann auch sogar von der Reichsregierung so anerkannt. Das in dem provisorischen Arbeiterrat bildeten das Plenum noch die Vertrauensleute der Betriebe und dann halt von der Militär her aus den Bataillonen Truppen. Dann aber am 11. November wurde dann dieser Rat als ein Vollplenum, also als ein aus dem Provisorium herausgetrieben und getreten und hat ein neues Plenum gewählt und in diesem Plenum die 300 Leute aus der Arbeiterschaft, 300 aus den Militärvertreter bestanden sind keine Vertrauensleute direkt mehr zu finden. Das ist wirklich also richtige Funktionärsriege von dem SPD-Vorstand, von der USPD und von dem Gewerkschaftsvorstand besetzt. Das so, dass hier so ein klassisches Beispiel dafür steht, wie ein Arbeiter- und Soldatenrat ja ein revolutionäres Organ ist, solche Aufgaben zu erfüllen hat, andererseits voll von ihren Ursprüngen her, von ihrer Zugehörigkeit zu diesen Ämtern oder zu diesen Vertretungen der Arbeiterschaft bestimmt werden. Diese Dilemma bestimmt sogar in einer gewissen Phase schon der Kasseler Rat und später noch mehr die Frankfurter. Damit ich nicht mich ganz in Einzelheiten verliere, also ich wollte noch natürlich ist hier auch der Arbeiterrat Lebensmittelversorgung und Demobilisierung, das war ganz wichtig, auch deswegen, weil im Rahmen der Demobilisierung doch die Arbeiterräte eine Menge sozialpolitische Forderungen erfüllen oder im Vordergrund rücken konnten, Arbeitszeitregelung, Entlassungsregelungen. Interessanterweise haben die meistens der Mobilisierungsausschüsse aus den Arbeiterrätern, obwohl das gesetzlich nicht vorgesehen war, auch Vertreter zukommen lassen, so halt auch aus Kassel. Eine Besonderheit war in der Entwicklung des Kasseler Arbeiterrates, dass der oberste Heeresleitung von Mitte November bis Mitte März in Kasseler Wilhelmshöhe Platz genommen hat. Also da war Hindenburg und da Gröner war schon nicht Ludendorff der Generalquartiermeister. Und der Kasseler Arbeiter- und Soldatenrat war jetzt konfrontiert damit, dass sie in ihrem eigenen Bereich und in ihren eigenen Truppen des Waffentragens verboten haben. Jetzt wollte sich natürlich die oberste Heeresleitung diesen Maßnahmen nicht unterwerfen. Und außer dem Kasseler Arbeiter- und Soldatenrat stand auch der von dem Feldherr, also der Soldatenrat, der ebenfalls mit seinen Forderungen entgegen. Also das ist natürlich so ausgegangen, dass die Bewaffnung erlaubt worden ist. Und die Kasse der Arbeiter-Soldatenrat erreichte so viel, dass im Ausgang die Bewaffnete so ein Armbinde von der Arbeiter- und Soldatenrat mitgetragen haben. Die Auseinandersetzung um den Weihnachtserlass von Hindenburg will ich jetzt nicht, also wo es um diese Hamburger Punkte geht und dass er also absolut dagegen stellt, dass da irgendwelches demokratisches Element im Heer hineinkommt, sondern nur am Ende nur die Regierung anerkennt und auch zu den Beratungen keine Vertreter der Arbeiter- und Soldatenräte zulässt. Also so viel zur Militärpolitik. Wozu noch zu erwähnen ist, dass diese 11. Korpskommando erstreckte sich nicht nur auf das Regierungsbezirk Kassel, sondern auch nach einem Teil Thüringens und in die Thüringer Garnisonen. Die dortigen, die waren sehr stark von USPD bestimmt, so dass die für diese Hamburger Punkte einige Aktionen noch gestartet haben. Ja, also der eigentlich hätten, nachdem er sich als zentral, ja. Also gut, also dann, ja, ich muss mich noch mehr zurückhalten. Also jedenfalls die Arbeiter- und Soldatenräte Hanau und Gernhausen, die, obwohl sie vor Frankfurt lagen, zum Kasseler Bereich gestanden hätten, haben sie ihre Versammlungen nie besucht und auch nicht akzeptiert, weil die halt eine ganz andere von dem Antikriegspolitik bestimmt waren. Der Arbeiter- und Soldatenrat verstand sich eigentlich dadurch, dass er so viele so Multifunktionsstellung hatte, Gewerkschaftsvertretung, Sozialdemokratie, USPD und außerdem mit den Bürgerlichen auch den Konsens suchte, wobei er Bürgerlichen selbstbewusst nicht in den Soldatenrat rein wünschte. Also im Gegensatz zu diesen südlichen Bezirken, verstand sich als die oberste Vertretungsorgan und Kontrollorgan und fast wie eine Behörde, hat auch tatsächlich polizeiliche Vollmachten gehabt, Passwesen, Militärgerichtsbarkeit und als dann im Laufe 19 dazu kam, dass die Behörden immer mehr auch diesem einflussreichen Rat entgegenstellten, da wurde halt nachsinniert über die Zukunft der Räte. Und es kam so weit, dass an der Vollversammlung dieser Zentral- und Arbeiter- und Soldatenrats Anfang März, also die in Konflikt gerät mit der dortigen Mehrheits-SPD, der über die Räte also so wenig wie möglich in der Zukunft hören wollte. Und es wurde ein 15-Punkte-Programm also mit mehrstimmig empfangen, die den dortigen SPD-Obere, also in verschiedenen Funktionen Hausschild, verfasst worden ist und in dem gefordert ist, dass die Reichsregierung so umgebildet wird, dass nur Sozialdemokraten beteiligt sind, das ist März 19, Errichtung einer Arbeiterangestellten- und Beamtenkammer neben der Nationalversammlung, weiter bestehende Bezirk- und Kreis aus Arbeiter- und Soldatenräte sowie in Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern, Neuwahlen in Betrieben, Neuwahl der Magistrate, Sozialisierung der geeigneten Betriebe. Also und die Bezirkskonferenz dieses Rates ging dann noch weiter in den nächsten Tagen, wo die dann sozusagen darüber war vorhin die Rede, eine Rätekammer mit politischen Kompetenzen neben der Nationalversammlung verlangten. Also man sieht, dass ein Umdenkprozess, aber halt natürlich relativ spät, auch sogar in solchen Gegenden und in solchen Reden vor sich gehen konnte, die an sich, sich sehr streng an die Vorgaben der Reichsregierung gehalten haben. Ja, über die Kasseler Arbeiter wäre ein andermal, also ausführlicher, weil ich das ganz wichtig ist, noch über Frankfurt einiges zu sagen. Also die Frankfurter Sozialdemokratie hatte zwei Herzen im Brust. Da war wirklich eine rechte Strömung mit Max Quark, ist halt der bekannteste Vertreter, und eine linke Strömung, die ursprünglich die Robert Dissmann auch dazu gehörte, die dann zur USPD gegangen ist, Karl Kirchner, also so dass da bei dem bei der Bildung, der, also es ist ein komplizierter Vorgang, zwei, ein USPD-Soldatenrat und ein MSP-Soldatenrat, dann ebenfalls zwei Arbeiterräte, dann kommen sie zusammen und die, die Soldaten bestehen darauf, obwohl die USPD, die schon vor Vertrauensleuten ausgebildete Soldatenrat, damit eigentlich kampfbereit dasteht, muss es paritätisch gestaltet werden. Die Frankfurter SPD oder Arbeiterrat beinhaltet in seiner endgültigen Fassung in der Exekutive, also in paritätischer Besetzung SPD, USPD. Später, im März 19, kommt die Arbeitslosenkommission mit Sitz und Stimme rein, und im Januar schon, Ende Januar, der KPD, allerdings nicht in die Exekutive, die sich gebildet hat. So, dass es eigentlich alle drei Arbeiterparteien der Rat in sich einschließt. Einen Moment. Ja, soll ich aufhören? Ja, schneller, noch schneller. Also jedenfalls ganz wichtige, die haben natürlich in Magistratvertreter geschickt und die verschiedenen Ausschüsse der Stadtversammlung. Was noch hier eine ganz exemplarisch war, dieser Arbeiterrat hat sich auch als für die ganze Bezirk zuständig erklärt, und unter diesem Ägide haben sie in dem Eisenbahnpostdirektion und die Eisenbahndirektion Rätemitglieder geschickt, die sogenannte Verkehrsausschuss. Und dieser Verkehrsausschuss, die tatsächlich sich also Kompetenzen errungen hat und Mitbestimmung, Kontrolle ausgeübt hat, sogar zwei Beigeordnete in dem Wohlfahrtsausschuss, die waren natürlich dem Ministerium und halt allen oberen SPD-beherrschten Behörden, also ein Jesus, was im Auge, ein Dorn im Auge. Und da um diesen Verkehrsausschuss sind zwei Streiks, haben sich gruppiert im Juli und im Oktober. Und das ist wieder eine Besonderheit in Frankfurt. In Frankfurt seit März war ein Polizeipräsident im Amt von der SPD, der Leopold Harris, der von einem Rätegegner Anfang und zu Rätebefürworter geworden ist, so dass er bei Erwerbslosenbewegungen nicht eingegriffen hat, dass er bei beiden Eisenbahnerstreiks nicht eingegriffen hat und verhindert hat, dass die Reichswehr angerufen wird, weil er hat gesagt, hier kann Reichswehr nur mit meiner Zustimmung vertreten sein. Der Angriff gegen die Arbeiter- und Soldatenrat in Frankfurt ist auch, also vom März an eigentlich von bürgerlicher Seite und dann langsame Verschiebung auch mit der Mehrheitssozialdemokratie gewachsen. Wobei man sagen muss, dass dadurch, dass es die linke Sozialdemokratie mit tonangebend war, eigentlich bis Herbst die Frankfurter Sozialdemokratie in seinem Ganzen diese Arbeiter- und Soldatenrat getragen hat. Und also diese Diskrepanz zum Begräbnis von Rosa Luxemburg im Juni war ein Generalstreik, wo alle drei Parteien große Versammlungen getrennt gehalten haben. Aber eine Entschließung vorher von der Volksversammlung, die die Reichsregierung verurteilte, wegen ihrer ganzen Versäumnisse, also und Verbindungen mit dem Konterrevolution und zum Rücktritt aufforderte. Und in dem Fall hat die Mehrheits-SPD den, also dem Arbeiterrat, dem dagegen Erklärung abgegeben, nicht die Kompetenz besitzen würde, solche Sachen zu also bestimmen. Jedenfalls, es führte die ganze Entwicklung dazu, dass im November schon im September Gardeschützen in Frankfurt einquartiert worden sind, so peu à peu immer mehr Militär und dann wurde Harris ist zurückgetreten von der Bevollmächtigte der DMV, der auf der anderen Seite stand, Fritz Erhard wurde Bevollmächtigte und im November, 19. November wurde dann die Polizei, also der Präsidium, Polizeipräsidium gestürmt und die Marinesicherungsdienst und der Volkswehr in Frankfurt war eine ganz starke, also bewaffnete, mit MGs bewaffnete Einheit der Matrosen, die auch also bei Plünderungen und so also erfolgreich aufgetreten sind, also auch die entwaffnet worden sind und so Frankfurt hat die Revolution sein Ende erlebte. Der Verkehrsausschuss, über den ich gesprochen habe, die ist noch bis Februar bestanden und war auch mit militärischer Macht aufgelöst. Also über Hanau wahrscheinlich kann ich jetzt also nicht mehr.
Entschuldigung. Sonst kommen wir nicht zu Rande.
Ja. Nein. Jetzt, Entschuldigung. Ja. Also, aber
es ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, die ganze Widersprüchlichkeit, Vielschichtigkeit
ja.
der einzelnen Kräfte und der Abläufe in der Revolution. Also
ja.
Und
ja.
in einer Region, die uns eigentlich wenig bekannt ist, auch so aus der Literatur, würde ich sagen. Also
ja.
Spezialisten für